Die sonst übliche Schreibtischtäterei wurde nur an einigen wenigen Plätzen des Großraumbüros ausgeübt. Auf dem 101. Polizeirevier war jeder in irgendeiner Mission für das große Ganze unterwegs, aber ein Außenstehender und manche Eingeweihte desgleichen konnte keinerlei Ordnung im Chaos entdecken. Als Detective Peter Kane inmitten dieses Durcheinanders am Büro des Captains vorbei um die Ecke bog, spürte er Mary Margaret Scalanys Atem an seiner Schulter. Er fühlte sich heiß an. »Was ist los?«, fragte er sofort. Es kam nicht oft vor, dass seine betont emanzipierte Kollegin ihn schon am Eingang erwartete. »Es ist wieder ein Priester ermordet worden«, begann sie aufgeregt und schüttelte ihre schulterlangen schwarzen Haare. Peter spürte ihre ungewohnte Anspannung und unterbrach erschrocken: »Mein Vater?« »Nein, wieder ein katholischer Priester, in der kleinen Gasse hinter dem Chandlers. Er wurde offenbar durch einen Handkantenschlag umgebracht, wobei aber keinerlei Hautpartikel zurückblieben. Die Pathologie ist vollkommen ratlos. Das ist jetzt der dritte Geistliche in Folge. Der vorige starb durch Tritte, wieder ohne individuelle Spuren, der davor durch gezielte Verletzungen mit einem Stock. Findest du das nicht auch langsam merkwürdig?« Peter ahnte, worauf sie hinaus wollte. Bilder seiner Kindheit und Jugend vor der Zerstörung des Tempels und der daraus resultierenden Trennung von seinem Vater gingen ihm durch den Kopf. Geruchsfetzen von Schweiß und Weihrauch, Schatten flackernden Kerzenlichts und das Gefühl von kalten Steinplatten unter suchenden Fußsohlen drohten ihn zu überschwemmen. Die Wut von damals wurde zu unterschwelliger Wut von heute, auf Scalany und ihre Bemerkung. Er schnaubte verächtlich. »Du meinst, es sieht so aus, als seien sie alle mit voller Absicht von einem Kung-Fu-Großmeister ermordet worden? Mal ehrlich, du bist doch wieder mit meinem Vater ausgegangen, deshalb hast du das im Kopf.« Mary Margaret Scalany biss sich auf die Lippen, und Peter sah nur zu klar, dass sie das tat, um nicht gezwungen zu sein, wütend zu reagieren. Es musste etwas Wahres an seinen Worten sein. Er wusste, dass sie und sein Vater einander verehrten. Tatsächlich hatte sie sich in letzter Zeit besonders häufig mit Kane verabredet, und ihm, Peter, passte das noch immer nicht. Besänftigend fuhr die Polizistin fort: »Ich meine nur, dass es einen Zusammenhang zwischen den drei Mordfällen geben muss. Und auch wenn diese Verbindung vermutlich außerhalb von Chinatown liegt, ist es jetzt doch unser Fall. Machen wir uns auf den Weg.« Sie bewegte sich zwei Schritte in Richtung Treppe, aber Peter griff sie am Arm und hielt sie auf. »Hey, Partner, warum so eilig? Was ist an diesem Fall Besonderes, dass er dich so aus der Fassung bringt?« Scalany sah ihm direkt in die Augen, dann über seine Schulter hinweg auf den Rand der Ablagekörbe. »Ganz einfach«, sagte sie schließlich. »Mein Bruder Michael ist Pfarrer, auch in Chinatown, gleich um die Ecke. Und ich will nicht, dass ihm etwas passiert. Also lass uns gehen.« Peter stutzte. Seine äußerst selbstbewusste Kollegin hatte auf ihn nie den Eindruck einer religiös empfänglichen Person gemacht, wenn er auch wusste, dass sie einer Kirche angehörte. Überrascht stimmte er zu. »Okay, gehen wir. Aber wohin? Zu deinem Bruder? Hat er etwa Polizeischutz beantragt?« Der jüngere Kane war noch immer gereizt und ärgerte sich darüber, was ihn noch mehr in Rage brachte. »In die Bibliothek von St. Columbanus«, antwortete Scalany. »Michael glaubt, dass es entweder um einen generellen Hass auf Priester geht oder um irgendein persönliches Erlebnis mit kirchlicher Sanktionierung. Er sagt, das käme öfter vor, als man gemeinhin denkt. Ich will mit ihm zusammen das Gesetzbuch der katholischen Kirche durchgehen, weil das kirchliche Recht offenbar vielen Leuten wehtut, von denen dann aber niemand etwas erfährt. Das ist doch seltsam.« Sie wirkte nachdenklich. »Kirchengesetze?«, höhnte ihr Kollege. »Reichen die staatlichen denn nicht aus?« »Es empfiehlt sich wohl, jemanden zu fragen, der sich damit auskennt. Das Ding, ich meine das kirchliche Gesetzbuch, nennt sich CIC, gilt anscheinend in der gesamten Kirche weltweit. Und ich meine, wir sollten die hiesigen bischöflichen Akten der letzten Zeit durchsehen, ob vielleicht irgendein Skandal darin...« »Egal, lass uns einen Blick darauf werfen.« »Und auf die Zeitungsberichte der letzten 2 Jahre,« Peter grinste. »Falls wir nichts finden, rufen wir Sandra Mason von den Action News an, die weiß doch immer alles. Derlei Informationen müssten ein gefundenes Fressen für sie gewesen sein. Daran erinnert sie sich bestimmt.« Michael Scalany bestätigte einmal mehr, was seine Schwester Mary Margaret bereits berichtet hatte. Der Codex Juris Canonici, oder Codex des kanonischen Rechts, war tatsächlich in der weltweiten katholischen Kirche gültig. In seiner gegenwärtigen Form seit 1983 in Kraft, hatte es seinen ab 1917 geltenden Vorgänger abgelöst, bei dessen Einführung auch politische Erwägungen eine Rolle gespielt hatten. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts sollte die zentrale Machtstellung Roms im rechtlichen Bereich betont werden, um der beklemmenden Erfahrung von Handlungsunfähigkeit, die der Erste Weltkrieg mit sich gebracht hatte, einen Riegel vorzuschieben. Pfarrer Scalaney schlug das rote Buch mit dem goldfarbenen Titel auf, das aufgrund häufigen Gebrauches ein wenig staubig wirkte und einiges von seinem wohl ursprünglich vorhandenen Glanz eingebüßt hatte, und zeigte den beiden Polizisten das Inhaltsverzeichnis, damit sie sich einen Überblick über die 7 Bücher verschaffen konnten. Allgemeine Normen, Volk Gottes, Verkündigungsdienst der Kirche, Heiligungsdienst der Kirche, Kirchenvermögen, Strafbestimmungen und Prozessordnungen. Besonders letztere hatten es Peter angetan. »Da steht dauernd etwas in der Art von, falls keine anderen Normen zutreffen oder so. Steigt überhaupt irgendjemand durch diesen Wust an Vorschriften durch?« erkundigte sich der Shaolin-Cop, der plötzlich den Eindruck gewann, das Erlernen kanonischen Rechtes sei ebenso aufwendig wie ein Jurastudium im staatlichen Bereich. Michael Scalaney nickte lächelnd. »Ich fand es als Student auch reichlich verwirrend, aber falls ihr nicht vorhabt, Offiziale zu werden, empfehle ich...« »Offiziale?« Peter fand die ganze Geschichte zunehmend kompliziert. »Kirchliche Richter. Sie arbeiten im kirchlichen Gericht, dem Offizialat. Also, falls ihr nicht vorhabt, euren Job an den Nagel zu hängen und umzusatteln, sollten wir das Ganze einschränken und auf euer Ausgangsproblem zurückkommen.« »Ich bin zwar kein Profiler, aber mir scheint aus meiner alltäglichen Erfahrung heraus wahrscheinlich, dass das Tatmotiv einem Konflikt mit dem kanonischen Eherecht entstammt. Das ist schlicht und einfach der Bereich, in dem die meisten Privatleute Schwierigkeiten haben, wenn sie denn überhaupt mit kirchlicher Gerichtsbarkeit in Kontakt kommen, was meistens nicht der Fall ist. Ich halte es für unwahrscheinlich, wenn auch nicht für ausgeschlossen, dass es sich um einen unzufriedenen Amtskollegen handelt, um einen Priester oder Mönch.« »Also vermutlich ein Eherechtsfall. Wie oft kommt so etwas denn vor?« erkundigte sich Peter. »Puh, das ist statistisch natürlich unterschiedlich. Aber um ein Beispiel zu geben, im letzten Sommer kamen gleich 3 Paare zu mir, die ihren Hochzeitsgottesdienst planen wollten und denen ich beim Traugespräch dann sagen musste, das ginge leider, bis auf unbestimmte Zeit nicht. Denn ein Ehenichtigkeitsverfahren kann schon Jahre dauern.« »Warum? Wo lag denn das Problem?« »In jedem der 3 Fälle war einer der Partner bereits verheiratet gewesen.« »Das erkennt die Kirche nicht an.« »Wieso denn nicht?« fragte der junge Kane, der sich wunderte, weil seine Kollegin ihrem Bruder nicht ebenso viele Löcher in den Bauch fragte wie er selbst. »Das ist eine lange Geschichte. Setzt euch hin, ich hole was zu trinken. Wir werden es brauchen.« Damit hub Pfarrer Scalaney an, ihnen von den 3 Mitgliedern des Gremiums zu erzählen, die bei einem Eherechtsprozess entschieden: dem Offizial, dem Ehebandverteidiger und dem Beisitzer. Und natürlich erzählte er von Ehebruch, schwerer Sünde und den Pflichten der Kirche. 2 Bistümer mussten zu einem einheitlichen Urteil kommen, sonst wurde der Fall an die Rota Romana weitergeleitet, das zuständige Gericht im Vatikan. Der Pfarrer blieb die ganze Zeit über sachlich und seinem Arbeitgeber gegenüber loyal. Erst ganz am Schluss brachte Seelsorger aus Michael heraus, und der empfand und bezeugte Mitleid für die vielen Menschen, die durch diese Art Gesetzgebung bedrängt wurden. Denn egal wie viele Zeugen befragt wurden und trotz aller Bemühungen der Beteiligten, hielt er dieses Vorgehen für absolut unnötig. »Sieh den Leuten in die Augen und du weißt, wen du vor dir hast. Dafür braucht es keine Open-End-Gerichtsveranstaltung, die das komplette Privatleben an die Öffentlichkeit zieht. Jemandem, der sich die Entscheidung nicht leicht macht und der liebt, wird auch Gott das neue Glück gönnen.« Mary Margaret runzelte die Stirn. »Heißt es nicht, was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen?« Michael drehte sich um und sah ihr so intensiv in die Augen, dass sie unwillkürlich zurückwich. »Ja«, sagte er. »Aber vielleicht bedeutet es ja in manchen Fällen, dass der Mensch eine gottgewollte neue Verbindung nicht trennen soll.« Weil sich offensichtlich sein Über-Ich in diesem Moment meldete und ihn verunsicherte, wandte er sich ab. Aber seine Schwester und ihr Kollege hatten ihn genug in Erfahrung gebracht. Die Glocke schlug gerade 7 Uhr abends, als Lucy, Kane, T und Ming Li ihre Qigong-Übung beendeten. Kane war dabei normalerweise gern allein, und wenn möglich, begab er sich dazu in den Park. Aber die geräumige Dachwohnung ohne Türen, hielt ausreichend viele Räume für alle parat. Peter betrat die Apotheke, als letzte Vorbereitungen für das Abendessen getroffen wurden. »Setz dich, mein Sohn, und iss mit uns«, forderte Kane ihn auf, und der Polizist nahm am großen Tisch im Apothekenzimmer Platz. Es war eine anstrengende Schicht gewesen, und er hatte in der Tat einen Bärenhunger. Nach dem hervorragenden Essen erkundigte Peter sich bei seinem Vater, »Was feiert ihr hier eigentlich?« In der Tat war der Raum, abgesehen von der üblichen Flut von Kerzen, außergewöhnlich schön geschmückt. Lampions hingen von der Decke sowie von diversen Regalen und verbreiteten angenehmes, ruhig fließendes Licht. Kane stellte Ming Li vor, deren Augen im Widerschein der Wachsleuchten erstrahlten wie die eines Kindes. Die alte Dame sah alle mit höchstem Interesse an. »Peter«, sagte sie freundlich, »wie schön, dich zu sehen. Solltest du einmal eigene Kinder haben, wäre ich geehrt, wenn ich dann auch für sie da sein dürfte.« Der Sohn des Shaolin begriff, dass sie ihn als Hebamme auf die Welt geholt hatte, und errötete. »Da muss ich aber vorher noch die Mutter dazu finden«, lachte er nervös. Seine Augen wanderten ziellos im Raum umher, um Ming Lis Blicken auszuweichen, und streiften Ti, die zusammenzuckte und ihrerseits wegsah. Die feine, ablehnende Schwingung, die dadurch plötzlich im Raum stand, entging auch Kane nicht, und sie spornte seine Gedanken und seinen Spürsinn an. Es musste einen Grund dafür geben, weshalb sein Sohn und seine Schülerin sich permanent in einem Zustand zwischen wütendem Angriff und Flucht voreinander befanden, besonders angesichts der Tatsache, dass sie einander bei ihrer ersten Begegnung augenscheinlich sympathisch gewesen waren. »Wir feiern drei verschiedene Ereignisse«, erklärte er. »Erstens ist es uns eine Ehre, dass T in Zukunft Lucy und mich in diesen Räumen unterstützen wird. Weiterhin sind wir sehr froh darüber, dass Ming Li zurückgekehrt ist. Und drittens freuen wir uns, weil auch Ming Li von jetzt an des Öfteren hier ihr Tagewerk verrichten wird.« »Aber Papst, du willst doch damit nicht sagen, dass in diesem Raum hier...« Er sah zu dem hüfthohen Podest hinüber, das auch als Behandlungsliege diente, dachte an Babys und verstummte, ganz gegen seine Gewohnheit schon zum zweiten Mal an diesem Tag errötend. Diesem Thema war er viele Jahre lang erfolgreich ausgewichen, und das einzige Mal, als es doch akut zu werden schien, hatte sich als Fehlarm herausgestellt. Gut so, dachte er grimmig, denn letztlich war ihm klar geworden, dass nicht einmal Rebecca die richtige Frau für ihn gewesen war. Allerdings war sie nach wie vor die Einzige, die ihn dazu gebracht hatte, ihr einen Antrag zu machen, und möglicherweise war diese Babysache daran nicht unschuldig gewesen. Er schrak auf, denn jetzt meldete sich Ming Li zu Wort und antwortete auf seine Andeutung. »Oh nein, ich bin doch nicht ausschließlich Hebamme. Ti und ich üben denselben Beruf aus. Wir beide sind Heilerinnen.« Sie legte ihren Arm zärtlich um die Jüngere, die noch immer Peters Blick vermied. Dennoch erstrahlte in diesem Augenblick ein Leuchten in Tis Gesicht, als ob sie durch Ming Lis Worte erblühte. Es war beinahe so, als sei sie in einem mystischen Garten der Wahrheit und Einheit angekommen, in dem sie zu Hause war. Doch das Strahlen verschwand schnell. Peter nahm die Veränderung wahr und blinzelte irritiert. Dabei fiel ihm der eigentliche Grund seines Besuches wieder ein. »Paps«, sagte er unvermittelt, »ich brauche deine Hilfe.« Lucy, der uralte Kräuterkundler, blickte auf. Detective Kane grinste. Er hatte den Shambhala-Meister offenbar verblüfft. Es kam selten vor, dass der Polizist seinen Vater um Hilfe bat. Der Ehrwürdige wartete, augenscheinlich gespannt. Auch Kane sah zu seinem Sohn hinüber. »Ich werde für dich da sein, mein Sohn. Wobei brauchst du meine Hilfe?« »Du kennst doch fast jeden hier in der Gegend. Kannst du dich umhören, ob jemand, der katholisch ist oder bis vor kurzem der katholischen Kirche angehörte, in den letzten Jahren eine, Krise durchlebt hat, die durch die Kirche verursacht worden ist?« Tis Teeschale fiel ihr aus der Hand und zerbrach. »Entschuldigung«, stammelte sie. Ming Li half ihr, die Scherben aufzuheben. Peter fuhr fort. »Ich meine, möglicherweise hängen diese Priestermorde nicht mit irgendwelchen Fäden oder Geheimbünden zusammen, wie wir zuerst dachten. Vielleicht geht es hier um die Tat eines Verrückten oder um einen privaten Rachefeldzug. Die einzige Gemeinsamkeit zwischen den Opfern besteht darin, dass sie alle einmal für ein kirchliches Gericht tätig waren, in unterschiedlichen Positionen. Vielleicht ist der Täter in diesem Milieu zu suchen.« Kane stutzte und runzelte fast unmerklich die Stirn. »Ein Gericht über die innere Wahrheitsschau scheint mir nicht sinnvoll zu sein«, sagte er. »Was hat es mit dieser religiösen Urteilsfindung auf sich?« T meldete sich zu Wort. »Das Gericht urteilt auf der Basis des kirchlichen Gesetzbuches, des CIC. Dabei handelt es sich eigentlich um ein notwendiges Regulativ, das auf grundlegenden moralischen Normen beruht«, erklärte sie. »Es geht um Besitzansprüche innerhalb der Kirche, Verwaltungskosten und ähnliches, aber genauso auch um Taufen, das Verbot der Ehe für Priester und so weiter.« Peter unterbrach sie. »Wir vermuten, dass das Motiv für die Morde, wenn sie wirklich zusammenhängen, eher in den Bestimmungen zur Eheschließung von Laien liegt, also von Nichtpriestern. Wenn jemand geschieden ist und wieder heiraten möchte, geht das nicht vor dem Altar, außer es würde zuvor ein Ehenichtigkeitsverfahren gewonnen. Ich hätte das noch zur Sprache gebracht. Es war nicht notwendig, mich zu unterbrechen, Detective«, versetzte T gereizt. »Ich habe sie nicht unterbrochen. Ich...« Er hielt inne und winkte ab. »Was soll's, ich muss gehen. Ich bin mit Skelaney verabredet. Papst, wir bleiben in Verbindung.« Ohne ein weiteres Wort verließ er den Raum. Im Flur wandte er sich noch einmal um, nickte seinem Vater und den übrigen Anwesenden unverbindlich zu und bedankte sich für das Essen. »Peter, würdest du so freundlich sein und bitte Mary Margaret von mir grüßen?« fragte Kane mit hintergründigem, aber keineswegs anzüglichen Lächeln. Peter wusste, das Interesse seines Vaters am Wohlergehen der Kollegin seines Sohnes war durch mehr motiviert als durch allgemeines Wohlwollen den Menschen gegenüber. »Und, mein Sohn, versuche nicht, das Geheimnis heute noch zu enthüllen. Ich verspreche dir, ich werde mich umhören.« Kermit Griffin, der Informatikspezialist und undurchschaubarste Mitarbeiter des 101. Reviers, der außerhalb seines Schlafzimmers grundsätzlich eine Sonnenbrille trug, hockte vor seinem Computer und grinste über das ganze Gesicht. Sein Schreibtisch war übersät von den Überresten einer Kaffeeorgie, die sich mit den Dinkelkeksen vermischten, mit denen Skelaney versucht hatte, ihn ein bisschen gesünder zu ernähren. Er war gerade mit etwas beschäftigt, das ihn herausforderte. Seine Wangen leuchteten in erfrischtem Rot und Peter Kanes bester Freund sah sehr zufrieden aus. »Oh ja«, sagte er genüsslich. Dabei beließ er es. Irgendjemand musste reagieren, aber er würde derjenige nicht sein. »Kermit«, meldete sich Jodie Powell, Peters zweite Kollegin und die scheinbar schüchternere, von der Bürotür her zu Wort. »Oh ja«, war einer von Kermits Lieblingsausdrücken, den er in vielerlei Zusammenhängen verwendete. »Was genau meinst du damit?« Kermit liebte es, Jodie aufzuziehen und tat überrascht. »Was? Ach so, das. Ja, also, ich bin da auf ein paar sehr interessante Neuigkeiten in Bezug auf die mögliche Existenz eines 10. Planeten im Sonnensystem gestoßen. Und ganz nebenbei habe ich ein Detail über einen dieser ermordeten Priester extrapoliert, das Peter bestimmt interessieren wird. Der stockbefochtene Daniels ist vor 2 Monaten plötzlich laisiert worden.« Er wartete einen Sekundenbruchteil auf ihre Reaktion, dann setzte er, bevor sie den Mund aufmachen konnte, hinzu: »Das bedeutet, er darf seinen Beruf nicht mehr im Vollsinne ausüben.« Jodie streckte ihm andeutungsweise die Zunge heraus. Ihrem Kollegen gelang es immer, jede Information mit dem Unterton überheblicher Belehrung auszustatten. Das konnte selbst sie, die stets die Einfühlsame gab, auf die Palme bringen. Und dann benahm sie sich nahezu so burschikos wie ihre Kollegin Skelaney. Ansonsten war sie ziemlich genau deren Gegenteil, was nicht nur an der Haarfarbe lag. Skelanys war schwarz, ihre blond. Sie legte eine Hand an die Hüfte und sah Detective Griffin auffordernd an. Er antwortete prompt. »Es hat mich eine Menge Umwege und Schlaf gekostet, in den Server des Vatikan einzudringen, aber darüber bin ich auf ein hiesiges Bistumsdokument gestoßen.« Kermit spulte seine Informationen herunter, dass es klang wie ein routinierter Drehorgelspieler. Jodie sah ihn eindringlich an. Und er verstummte. Sie schnaubte zufrieden. Detective Griffin fuhr fort: »Jedenfalls hat dieser Daniels eine seiner vergewaltigt. Die Polizei allerdings«, er setzte einen künstlerischen Akzent, »erhielt keinen einzigen diesbezüglichen Hinweis.« »Steht da irgendwas über das Opfer? Vielleicht können wir sie finden und mit ihr sprechen. Das wäre wenigstens eine Spur.« Kermit lächelte suffisant und informierte seine Kollegin hocherfreut: »Das Opfer? Nein. Nicht ein Jota. Wie kommst du übrigens darauf, dass es ein weibliches Wesen... In diesem Moment betrat Skelaney das Büro. Ablösung naht! Ihr schreit so laut, dass man nicht umhin kann, euch zu hören. Mir ist da ein Gedanke gekommen. Hört mal zu. Damit vertieften sich die drei Polizisten in eine strategische Lagebesprechung, die den Rest des Vormittags in Anspruch nahm. Der feine Duft von Orangenblüten und eine klare, ausgeglichene Melodie lagen in der Luft, während tief zögernd die große Kerze auf dem Altartisch entzündete. Sie sah dem Buddha in die Augen, verlor den Mut und blickte zur Seite, um sich zu besinnen. Das lange Streichholz verbrannte ihre Finger zum x-ten Mal in dieser Woche, aber sie versuchte, sich weiter zu konzentrieren. Sie zündete die Kerze an Kanes Stelle an, der im Lotussitz auf einem Kissen über dem blanken Boden saß und auf einer Bambusquerflöte spielte. Es war keine Opferhandlung, es geschah aus Ehrerbietung vor dem Göttlichen und vor ihrem Lehrmeister, das sagte sie sich immer wieder. Ihre Schultern entspannten sich, aber sie konnte spüren, dass ihr Herz wild klopfte. Sie war immer noch nicht frei. War Gott nicht immer größer? Musste sie so kleingeistig sein? Sie wollte keine fremden Götter anbeten, aber Kanes Lebensweise, die auch diejenige ihres eigenen Großvaters gewesen war, schenkte ihr Worte für Erlebtes, das vorher stumm geblieben war, und zog sie dadurch unwiderstehlich an. Ihr ganzer Körper war verkrampft und ihr war so übel, dass sie sich nach vorne über den Tischrand beugen musste. Einmal schon hatte sie sich zum Gehen entschieden, als sie die Welt ihres Vaters, die ihr jetzt durch Kane wieder eröffnet wurde, verlassen hatte. Ein weiteres Mal war sie aus jener anderen Lebensweise, die ihr dann geblieben war, hierher geflohen. Ein drittes Mal würde sie nicht weichen, jetzt musste sie standhalten und Verantwortung tragen. Gewiss nicht deshalb, weil irgendjemand es ihr befahl, denn davor hatte sie gelernt, sich zu scheuen, sondern deshalb, weil sie selbst es jetzt für richtig hielt. Sollte sie Kane ihr Geheimnis anvertrauen? Ihr Magen rebellierte derart, dass sie sich krümmen musste und zu Boden sank. Kane unterbrach die leicht schwingende Melodie, legte seine Flöte umsichtig beiseite und trat zu ihr. Sie sah ihn an und in ihren Augen glitzerten Tränen. Er beobachtete sie aufmerksam. Dann begann er, sie vorsichtig zu massieren. Tee entdeckte überrascht, dass ihr die Berührung nicht unangenehm war. Im Gegenteil, sie spürte, wie der gezielte Griff ihre Verspannungen augenblicklich linderte. »Wenn du etwas über die Morde an den Priestern weißt, musst du es Peter sagen«, begann Kane. »Ja«, sagte sie so ruhig sie konnte, »aber ich weiß nichts darüber.« »Gehörst du nicht zu ihrer Kirche?«, fragte er. Sie seufzte. »Das ist lange her«, antwortete sie leise. »Also gehörtest du einmal dazu«, beharrte er in sachlichem Tonfall. »Du kannst sicher wichtige Feinheiten beitragen, die anderen nicht aufgefallen wären.« »Das kann schon sein«, gab sie zu. »Also gut, ich werde zu Peter aufs Revier gehen, dann kann er mich ausfragen, aber ich weiß nicht, ob ich ihm weiterhelfen kann.« Tee spürte, dass Kane ihr etwas mitteilen wollte, aber er zögerte, seinen nächsten Satz auszusprechen. Sie blickte auf. »Du wolltest einmal Priesterin werden«, sagte der Shaolin schlicht. Tee schrak auf und lachte beunruhigt. »In meiner Kirche gibt es keine Priesterinnen«, wandte sie ein. »Das ändert nichts an der Tatsache, dass du es dir gewünscht hast. Und es ändert auch nichts daran, dass du bereits eine Priesterin bist. Du bist ein Mensch mit Visionen. Das ist eine seltene Gabe. Nutze sie für dich und andere. Im Moment vor allem für dich.« Er verstummte, wie er es in ihrer Gegenwart so oft tat. Aber nur für einen Moment. Dann fuhr er fort. »Und für dein Kind.« Sie schrak so heftig zusammen, dass er sie auffangen musste, damit sie nicht den Halt verlor, obwohl sie noch immer gekrümmt auf dem Boden hockte und ihr langes Haar beinahe den blanken Estrich berührte. »Woher weißt du das?« stammelte sie. Er lachte nachsichtig, aber ohne jeden Hochmut. »Okay«, sagte sie, »für den geübten Blick eines Heilers ist vieles leicht zu erkennen. Aber woher wusstest du das andere, das mit der Kirche?« »Ich kann viele Dinge erspüren, die den Augen verborgen bleiben. In deinem Fall lag alles wie ein offenes Buch vor mir.« Sie seufzte und blickte zu Boden, mühsam den plötzlich schnellen Atem zur Ruhe bringend. Was hatte er sonst noch gesehen? Lange Zeit herrschte Stille. Cain ließ T viel Zeit, um sich zu entspannen. Sie ahnte, dass er wusste, Vertrauen konnte nur wachsen, wenn Phasen der Stille das Gewonnene verstärkten und bereicherten. Als sie schließlich spürte, wie sich ein vorsichtiges Lächeln in ihre Gesichtszüge schlich, sah sie ihrem Lehrmeister entgegen und er half ihr, sich aufzusetzen. »Was ist mit dem Vater?«, fragte Cain. »Wo ist er?« Es dauerte lange, ehe sie eine Antwort geben konnte, aber er wartete geduldig. Die junge Ärztin war dankbar dafür, denn offenbar spürte er, dass eine schnelle, halbherzige Auskunft dem Moment der Vertrautheit nicht angemessen war. »Er hat mich nicht geliebt«, sagte sie schließlich knapp, aber deutlich, und Cain schien zu begreifen, dass sie nicht bereit war, ihn weiter in ihr Inneres einzuweihen. Aber was er erfahren hatte, konnte sehr wohl dazu dienen, ihre Anspannung zu erklären. Er schob seinen Arm unter den ihren und wies mit der Hand im Zimmer umher, so dass sie den Tai-Chi-Raum auf neue Weise wahrnehmen konnte. Die Klarheit und Einfachheit des beinahe leeren, schlicht mit dem Altar eingerichteten Raumes tat ihrer gehetzten Seele wohl, und die Kerzen tauchten sämtliche Kanten in sanftes Licht. Alles erschien klar abgegrenzt, ohne dass das große Ganze verloren ging. Durch das riesige Fenster, vor dem auch in diesem Raum wohlriechende Kräuterbündel hingen, schien der Mond. Sie saßen auf dem Boden, tiefer gegen Cains Schulter gelehnt, um besser entspannen zu können, als sie plötzlich das Band löste, das ihr langes Haar zusammenhielt und die pechschwarze Seide ihres Kopfes schüttelte. »Cain«, sagte sie zärtlich, doch in beinahe kindlichem Ton zu ihrem Lehrmeister, »es verwirrt mich, aber ich glaube, ich liebe dich.« Er lächelte, als hätte er mit einem solchen Geständnis gerechnet, ja, beinahe so, als habe er es schon des Öfteren gehört, schüttelte aber dennoch den geneigten Kopf. »Nein«, sagte der Shaolin-Priester langsam, »ich bin nicht derjenige, den du liebst.« »Entspanne dich. Es gibt vieles, das du jetzt zu geben hast, und dafür brauchst du Kraft.« Damit stand er auf und überließ sie ihren Gedanken. Als der Apotheker die Tür erreichte, sagte sie leise, jetzt in wissenderem, reiferem Tonfall, der ihre verkrampfte Körperhaltung Lügen strafte, »Danke für alles.« Ihr Gesicht wurde durch ein Lächeln erhellt, wenn auch nur für einen kurzen Moment, und zwar durch ein Lächeln, das den Shaolin, ohne dass Ti es ahnen konnte, an den Ausdruck der Priester im Tempel erinnerte. »Nein«, sagte Cain erneut, »ich habe zu danken.« Und er verließ den Raum. Im Tai-Chi-Zimmer in Meditation versunken, hörte Ti einige Tage nach dieser denkwürdigen Unterhaltung mit ihrem Lehrmeister, die ihr so gut getan hatte, dass jemand den Nebenraum betrat und den Apotheker begrüßte. Es war eine Frau, deren Stimme der jungen Ärztin vor langer Zeit vertraut gewesen war. »Lia«, dachte sie und stand senkrecht. »Wir können Ihnen helfen«, sagte Cain in dem Moment, als T erkannte, an wen die Stimme sie erinnerte. »Es wird gleich jemand kommen, um Ihnen Nadeln zu setzen, und danach gebe ich Ihnen einige Kräuter mit nach Hause. Das wird Ihnen gut tun.« Ein leiser Luftzug ging, als hätte Cain durch den Türrahmen zu T hinübergewunken, und die Schülerin des Shaolin spürte wieder die geheimnisvolle Anziehungskraft, die von ihm ausging. Sie trat ins Behandlungszimmer und wusste im selben Moment ganz sicher, dass es sich bei der Besucherin um ihre alte Freundin handelte, indem auch die andere sie wiedererkannte. Beide erstarrten ungläubig. »Bist du es wirklich?« fragte Lia mit Tränen erstickter Stimme. »Ja«, sagte Ti einfach, und die beiden Frauen umarmten einander. Die Gedanken der jungen Ärztin wanderten zurück zu jener Zeit, als sie beide oft gemeinsam im Garten des Franziskanerklosters umhergeschlendert waren, bis zu dem Augenblick, als Ti die Gemeinde verlassen hatte, um Theologie zu studieren, und die einige Jahre ältere Lia, die bereits Leiterin eines Laientheologenseminars war, sie verließ, um Johnny zu heiraten. Die beiden Freundinnen hatten einander aus den Augen verloren, weil Ti kurz nach Lias Verlobung nach Irland gegangen war, und Cains Assistentin freute sich darauf, sich über Vergangenes wie Neuigkeiten auszutauschen, doch zunächst stand ihr heilkundlicher Dienst im Vordergrund. Tee griff zu Alkohol und Nadeln und versuchte sich einfach nur daran zu erfreuen, der Freundin wieder zu begegnen. Langsam aber stetig kam sie tatsächlich zur Ruhe. Während Kane Kräuter schnitt und sie selbst Nadel für Nadel auspackte, gelang es ihr, die verwirrende Erinnerung an den Postboten, der sie am Morgen besonders charmant angelächelt und damit ihre Aufmerksamkeit für längere Zeit auf sich gelenkt hatte, wieder ziehen zu lassen. Nicht einmal das Erscheinen der stromernden Katze, die Kane von Zeit zu Zeit besuchte und mit einem Bambusrohr zu spielen begann, konnte sie von Leah ablenken. Detective Kermit Griffins unvermeidlich auf seiner Nase befindliche Sonnenbrille hielt zwar definitiv Sonnenstrahlen ab, aber keine erkennungsdienstlich relevanten Aspekte eines Eindringlings in seine Privatsphäre. Und zu seiner Privatsphäre zählte ebenso definitiv auch sein Schreibtisch. Sein Computer fungierte als eine Art externe Gedankenspeicherungsanlage und er ließ nicht zu, dass irgendjemand außer ihm selbst die Tasten seines Rechners berührte. Deshalb brachte es ihn aus der Fassung, als er sah, wie seine Kollegin Mary Margaret Scalaney wild auf selbigen herumtippte. »Halt, halt! Hast du keinen eigenen Computer im Büro?« fragte er am selben Nachmittag, an dem Tees alte Freundin in der Apotheke aufgetaucht war. »Doch«, sagte Scalaney, offensichtlich vom Verhalten ihres Kollegen unbeeindruckt, »aber ich suche deine Datei über die Priestermorde.« »Aha«, machte Kermit unbestimmt. »Darf ich fragen, warum?« »Klar«, antwortete Scalaney und tippte weiter. »Ich habe eine Menge Namen aus den Offizialatsakten, das heißt den Dokumenten des Diözesangerichts, aber sie sind keinem konkreten Kirchenrichter zugeordnet. Wir werden ein paar virtuelle Umwege gehen müssen, um die Verbindung zu bekommen. Ach, außer natürlich, wir befragen jeden Einzelnen der Leute hinter den Namen. Haha.« Kermit rückte seine Sonnenbrille zurecht und grinste zufrieden. »Virtuelle Umwege? Kein Problem«, kommentierte er. Von draußen aus dem fast leeren Großraumbüro jenseits von Kermits separatem Arbeitsraum kam das dumpfe Geräusch eines Faustschlages, der auf einem Stapel Papier aufgetroffen war. Dann hörten sie Peters Stimme. »Zum letzten Mal, es geht dich nichts an«, schrie er. Kermit tippte betont konzentriert in die Tasten. Jody und Peter hatten sich bereits seit Tagen gestritten. Er hatte keine konkreten Hinweise, worum sich ihre Zwistigkeiten drehten, aber er wusste, dass seine Kollegin dem jungen Kane nicht gleichgültig gegenüberstand und er hoffte, als beider beteiligter Freund, dass jeder von ihnen unbeschadet aus diesem Konflikt herauskommen würde. Detective Griffin hörte wieder Peter, deutlich leiser. »Ich kann ausgehen, mit wem ich will. Das heißt umgekehrt auch, ich kann genauso gut nicht ausgehen, wenn ich dazu keine Lust habe, und zwar auch, mit wem ich will oder nicht will. Das geht dich nichts an. Ich lasse mich nicht verkuppeln, schon gar nicht mit jemandem, der dich um Hilfe bittet, weil er sich selbst nicht traut, mich zu fragen.« Jody replizierte gelassen, »Ich kenne die Dame ja nicht einmal. Ich sagte lediglich, so wie du sie beschrieben hast, muss sie recht geistreich sein. Es wäre möglicherweise nicht falsch, ein Rendezvous anzuzetteln. Falls das nichts wird, kannst du natürlich immer noch mit mir ausgehen.« Die Tastatur gab, ob unerwartet heftigen Hackens, ein vorwurfsvolles Piepen von sich und Kermit fluchte kräftig. Streitereien zwischen Peter und seiner Kollegin waren an der Tagesordnung, wenn Jody ihrer langjährigen unerfüllten Liebe näher zu kommen trachtete, was sie oft mit unterrecht verschlungenen Wegen zu tun pflegte. Der exzentrische Computerkopf versenkte die Enter-Taste in ihrer Verschalung. Dabei hörte er, wie jemand gemäßigten Schrittes die Treppe hochging, die zu den Büros führte. Eine ihm unbekannte weibliche Stimme begann zu sprechen. »Hallo, Peter. Ich hoffe, ich störe nicht.« »Nein«, antwortete der also Angesprochene seufzend und nicht übermäßig glaubwürdig, »du störst nicht. Was gibt es denn?« »Dein Vater sagte mir, ich könnte eventuell beim Fall der ermordeten Priester behilflich sein«, antwortete Tee verunsichert. »Ich habe Kirchenrecht studiert.« Sie lachte, und es klang, als wolle sie eine enorme Anspannung loswerden. »Das heißt, ich kann natürlich nur dann nützlich sein, wenn du mir nicht zuvorkommst mit den Informationen.« Kermit registrierte erstaunt, dass Peter zwar schmal lächelte, seine Augen aber leuchteten. Die unbekannte junge Dame schien dem jungen Kane nicht gleichgültig zu sein. Am Rand seiner Sonnenbrille vorbei nahm Detective Griffin wahr, dass Jody sich rasch ins Büro des Chiefs zurückzog. Vermutlich hatte sie die Situation ebenfalls erfasst. »Wenn du nützlich sein willst, dann komm hierher«, sagte Peter zu Tee und zog einen freien Stuhl an seinen Schreibtisch. »Kommt lieber hier rüber«, rief Kermit durch die offenstehende Glastür. »Wir haben da etwas Interessantes für euch.« Sie betraten Kermits Büro und Peter stellte Tee vor. Die Ärztin und der Sonnenbebrillte waren einander vom ersten Augenblick an sympathisch. »Hallo, schöne Frau«, begrüßte er sie mit angedeutetem Kratzfuß. Scalaney grinste. Kermit streckte ihr die Zunge heraus, weil er meinte, ihre Gedanken erraten zu haben. »Das ist neu! Griffin bewegt sein Hinterteil vom Stuhl? Für eine ihm unbekannte Person?« Peter befahl fast im selben Moment, »Kermit, pack deinen Charme wieder ein und lass deinen Spürsinn von der Leine. Wir müssen Scalaneys Namen den Priestern zuordnen. T, hast du schon einmal etwas von einem der Priester gehört?« Die junge Ärztin hatte mit dieser Frage gerechnet. Es war nur logisch, dass Peter sie stellte. Trotzdem erwischte er sie auf dem falschen Fuß. Sie wurde weiß im Gesicht und war dankbar, dass der Sohn des Shaolin sie stützte, als sie rückwärts in den Schreibtischstuhl sank, von dem Kermit aufgesprungen war. »Entschuldigung«, sagte sie, als sie wieder Luft bekam. »Das passiert mir im Moment häufiger, der Kreislauf.« »Das kenne ich«, sagte Jody, die in diesem Moment hereintrat und reichte ihr einen Schluck Wasser. »Danke«, sagte T und fuhr fort. »Um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich kannte sogar jeden einzelnen von ihnen. Robertson hat die Uni verlassen, als ich ins zweite Semester kam. Ich habe bei ihm Kirchenrecht studiert. Er war der älteste der drei.« Sie schluckte. »Charlie Ethelthorpe war Priester in unserer Studentengemeinde. Wir mochten ihn sehr.« »Und Daniels?« erkundigte sich Peter. »Er, also Daniels...« T schluckte. Polizeireviere und Verhöre machten sie nervös. Sie hielt kurz inne und fuhr dann in gelassenerem Ton fort. »Bevor er in St. Matthews Pfarrer wurde, war er mein Beichtvater. Das war parallel zu seiner Zeit als Kirchenrichter.« Eine Träne verließ den Augenwinkel der jungen Ärztin und T bekam es mit der Angst zu tun, als sie registrierte, dass Jody das bemerkte, wenngleich die Polizistin auch die einzige zu sein schien, der es auffiel. Sicher fragte sich Peters Kollegin, was vorgefallen sein mochte. Immerhin war es ungewöhnlich, dass allein die Erwähnung eines Namens derartige Reaktionen hervorrief. Möglicherweise glaubte sie sich jetzt auf der Spur der Täterin. Bevor aber Jody oder irgendjemand anders eine Schlussfolgerung ziehen konnte, kam der Schülerin des Shaolin ein wichtiger Gedanke und sie äußerte die zugehörige Information rasch. »Heute war eine alte Freundin von mir in Kanes Apotheke. Ich habe sie behandelt und sie hat viel von sich erzählt. Vielleicht sollten Sie lieber mit ihr sprechen statt mit mir. Ihr Mann, ich meine ihr Ex-Verlobter, hatte mal gerichtlich mit Daniels zu tun.« »Wer von beiden war denn der Bösewicht?« fragte Kermit mit charmantem Lächeln. »Das ist nicht ganz klar«, sagte T, absichtlich mehrdeutig. »Johnny war rechtskräftig geschieden, als er seine ehemalige Verlobte kennenlernte. Lia hat den Fehler begangen, ihn ihren Anrufbeantworter besprechen zu lassen, obwohl sie gar keine gemeinsame Wohnung bezogen hatten. Daraufhin hat man sie darüber informiert, dass sie ihre verantwortungsvolle Position als Tagungshausleiterin verlieren würde, wenn sie unehelich mit ihm zusammenlebte, dass sie ihn aber wegen der ersten Ehe auch nicht kirchlich heiraten durfte. Und eine Hochzeit durch einen Friedensrichter hätte in den Augen der Kirche noch immer ständige, schwere Sünde bedeutet.« Peter hatte offenbar das gehörte Revue passieren lassen, denn er stutzte, als zählte er 2 und 2 zusammen und griff dann ein. »Moment mal, Daniels war doch Kirchenrichter. Und hier haben wir einen konkreten Fall, das ist ein Anfang.« Kermit war schon am Computer. »Wie heißt Ihre Freundin?« fragte er. »Lia Kramer«, antwortete T. »Aber hier geht es um Ihren Freund, Johnny, ich weiß es nicht mehr. Ich meine, sein Nachname fällt mir im Moment nicht ein.« Sie sah peinlich berührt und fast ein wenig panisch in die Runde. »Immer mit der Ruhe«, sagte Peter. »Besinne dich. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst.« Er legte seine Hand auf ihre rechte, seine linke Rute auf ihrer Schulter. Jody blickte zu Sergeant Blakes Schreibtisch hinüber und betrachtete intensiv den dort festgeklebten Bauplan für dessen neuesten Überwachungschip. T nahm diesen Umstand wahr, fand jedoch nicht die Zeit, darüber nachzugrübeln. »Johnny Snipkewitsch«, stieß die Ärztin plötzlich hervor und schlug vor Überraschung auf die Tischkante. Jody prustete. »Snipkewitsch, der arme Kerl. Klar, dass er in Schwierigkeiten war. Bestimmt ging es um eine Namensänderung, die die Kirche ihm verweigert hatte und die gewaltsam zu erstreiten der wackere Recke ausgezogen war.« Kermit nahm die Hände von der Tastatur und stattdessen einen Kugelschreiber in die Hand. »Warum so zynisch, edle Ritterfrau? Wohin deswegs so eilig mit den Worten?« Jody schnaubte. Der Computer piepte und lenkte Kermits Aufmerksamkeit auf sich. »Er muss nicht unbedingt Ärger gehabt haben«, sagte T. »Das Kirchenrecht hat mit dem Strafrecht wenig zu tun.« »Halleluja«, machte Kermit und blickte von seinem Monitor auf. »Snipkewitsch, Johnny und Spiker Elaine. Ein Eherechtsprozess. Er war verheiratet und wollte die Ehe, wartet, für nichtig erklären lassen. Mehr Informationen scheinen nicht verfügbar zu sein. Peter sprang auf. Mach nichts, das Entscheidende haben wir. Es könnte eine gute Spur sein, häng dich an Johnnys virtuelle Fersen. T, weißt du zufällig, wo er jetzt wohnt? Der junge Kane war sichtlich in seinem Element. Nein, da solltet ihr Lia fragen, obwohl vermutlich nicht einmal sie es weiß. Eines steht jedenfalls fest, da sie ihn letztlich nicht geheiratet hat, hat er wohl wirklich einen Hass auf die Kirche entwickelt. Der ganze Stress wegen des Prozesses und dann doch die Trennung. Es ist gut möglich, dass er Rachegefühle entwickelt hat. Für diese Worte hätte T sich am liebsten eine Ohrfeige verpasst. Sie hatte sie geäußert, weil die Worte Bösewicht, Schwierigkeiten und Ärger, den Johnny möglicherweise gehabt hatte, im Raum gestanden hatten. Aber sie hatte nicht beabsichtigt, ihn in den Kreis der Verdächtigen zu ziehen. Skelanys Stimme kam von der offenen Bürotür her. Er kann genauso gut seinen Hass überwunden haben, sagte sie mit in die Ferne gerichtetem Blick, der in seiner Nachdenklichkeit demjenigen Kanes sehr ähnelte. Auch der Klang ihrer Stimme glich dem Tonfall des Shaolin. Peter fragte schmunzelnd, »Fährt mein Vater jetzt schon auf dich ab?« »Ich will damit nur sagen, dass eure Indizien sich auf ziemlich glattem Eis bewegen. Ich meine, ihr tut gerade so, als sei dieser Snipkowitsch ein kriminalistischer Hauptgewinn. Gleich der erste Hinweis liefert den Priestermörder. Vergesst nicht, dass auch ein anderer der Täter sein kann, wenn es sich überhaupt um einen Mord handelt und nicht um einen Unfall oder etwas in der Art.« »Blödsinn, es waren immerhin drei...« Weiter kam Peter nicht, weil ein penetrantes, maschinelles Piepen ertönte. »Ich habe eine Adresse«, triumphierte Kermit und nahm aus Gelanys Tasse einen kräftigen Schluck undefinierbaren Kräutertees, dem der Geruch verwelkender Sommerblumen entströmte. Tee wurde übel und Peter führte sie hinaus an die frische Luft.